Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diese ganz tolle Einstimmung auf die Predigt, auf die Bibelarbeit, der wir uns jetzt zuwenden wollen. Wissen Sie, ich muss ehrlich sagen, als vor ein paar Tagen feststand, dass Roger Pugh nicht kommt und die Schulleitung anrief bei mir und fragte Andreas, kannst du einspringen? War mein erster Gedanke, oh, das ist eng. Als ich dann letztlich zugesagt habe, muss ich Ihnen sagen, dass ich recht schnell zu diesem ersten Schreckmoment, den ich so empfunden habe, eine Art Vorfreude dazu gesellt hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich dem Herrn von Herzen dankbar bin für die nächsten 35 Minuten, wo wir miteinander das Wort aufschlagen wollen und wirklich, wie es das Konferenzthema sagt, auf unseren Herrn Jesus schauen wollen. Ich betrachte es als Privileg, heute Abend diese 30, 35 Minuten mit Ihnen zu verbringen und miteinander von unserem Herrn Jesus zu reden und darüber nachzudenken. Als Einstieg in mein Thema habe ich Ihnen heute Abend zwei Bilder mitgebracht. Es sind zwei grundverschiedene Bilder, die jedoch eines gemeinsam haben. Es ist ihre Eigenart, zwei verschiedene Motive miteinander zu verschmelzen. Das erste Bild ist das hier. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde hinein, wer erkennt in diesem Bild eine junge Frau mit einem Hut, die so nach da hinten schaut? Oh, vielleicht, wahrscheinlich erkennen Sie es jetzt, wo ich es gesagt habe. Wer erkennt denn hier eine alte Frau? Richtig. Ja, hier, das soll die Warze auf der Nase sein, hier ist der Mund und hier ebenfalls der Hut. Ich habe Ihnen ein zweites Bild mitgebracht. Wer erkennt in diesem Bild eine Ente? Auch viele. Oder, was erkennt man noch? Ein Hasen, in der Tat. Entweder ist das der Schnabel hier oder es sind die Ohren, je nachdem, wie man das sieht. Ja, ich merke, hier ist Gesprächsbedarf. Vielleicht lasse ich die Bilder noch ein bisschen hier vorne dran. In beiden Fällen handelt es sich um ein Bild, um eine Zeichnung, die jedoch ganz verschieden gedeutet bzw. verschieden gesehen werden kann. Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen erleben wir auch immer wieder in unserem Alltag. Es sind oft Situationen, die aufkommen, wo man im Leben einer Familie oder im Freundeskreis etwas erlebt und diese eine Situation, die für sich gesehen objektiv dasteht, von verschiedenen Personen ganz unterschiedlich wahrgenommen, gesehen, bewertet wird. Klassisches Beispiel, Klammer auf, was meine Frau und ich immer wieder erlebt haben, Klammer zu, ist Folgendes. Man geht mit seiner Familie durch den Wald spazieren, der junge Bursche, der kleine Junge sieht einen Baum, kommt zum Papa angelaufen oder zu Mama, Papa, darf ich auf diesen Baum klettern? Eine Sichtweise eines Elternteils ist vielleicht die, dass man sagt, dass man in diesem Moment einen Gefahrenmoment erkennt. Und dann die Aussage kommt, oh, lieber nicht, du, der Baum ist hoch, du kannst da runterfallen und dir wehtun. Ein anderer mag die gleiche Situation vor Augen haben, aber in dieser Situation vielmehr die Möglichkeit erkennen, dass der Junge sich austesten kann, an Grenzen herangehen kann und dann kommt die Aussage, mach doch, nur wenn du runterfällst, will ich kein Geschrei hören. Wer von uns was gesagt hat, das lasse ich erstmal offen, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Nur als Beispiel oder als kleine Hilfestellung, ich hatte schon zahlreiche Knochenbrüche in meinem Leben. Das hilft vielleicht bei der Entscheidungsfindung, wer was gesagt hat. Eine Situation, die ganz verschieden wahrgenommen, ganz verschieden gedeutet wird von den Personen, die daran beteiligt sind. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen in Johannes 11 hineinschauen. Johannes 11, die Verse 1 bis 16, wo uns der Text von Situationen im Leben Jesu berichtet, wo Jesus Menschen oder mit Menschen Kontakt hat, wo Jesus und die Menschen etwas erleben und wir merken, eine Situation, aber ganz verschieden gedeutet bzw. ganz verschieden gesehen. Wir lesen den Text miteinander, Johannes 11, die Verse 1 bis 16. Es ist die ganze Vorgeschichte bei der Auferweckung des Lazarus durch Jesus. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Man kann diesen Text sehr gut in 2 Teile untergliedern. Der erste Teil ist die Begegnung Jesus mit den Abgesandten von Maria und Martha. Der zweite Teil ist die Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Beiden Teilen ist eben gemeinsam die Tatsache, dass Jesus in beiden Situationen oder in beiden Teilen eine Situation, ein Ereignis ganz anders sieht und ganz anders bewertet, als es die Menschen um ihn herum tun. In beiden Fällen sieht er weiter. Er sieht in beiden Fällen über das Vordergründige hinaus, und als Konsequenz dieser Weitsicht handelt Jesus ganz anders, als es die Menschen von ihm erwarten. Lasst uns Schritt für Schritt, Teil für Teil in diesen Text mal hineinsteigen und die Frage stellen: Herr, was hat das heute für mich zu sagen? Herr, was möchtest du mir heute Abend mitgeben? Und ich glaube, es sind ganz, ganz tiefe, ganz, ganz seelsorgerliche Gedanken, die uns Johannes hier mit diesem Text übermittelt. Wir steigen ein in den ersten Teil des Textes, die Verse 1 bis 6, die unter anderem eben davon geprägt sind, dass Jesus auf eine sehr souveräne Art und Weise auf die Notlage um Lazarus herum antwortet. Ausgangspunkt der ganzen Geschichte ist eben die Tatsache, dass Lazarus krank geworden ist. Welche Krankheit er hatte, verschweigt uns der Text. Es muss aber wohl etwas Ernstes gewesen sein, denn Maria und Martha senden eben eine Gesandtschaft zu Jesus und informieren ihn. Ich habe Ihnen das mal hier grafisch dargestellt. Wahrscheinlich erkennst du nur die erste Hälfte hier, aber wir wollen das Ganze mal kurz geografisch verankern. Das ist wichtig für später, was Jesus mit den Jüngern dort an Kommunikation hat. Bethanien liegt hier neben Jerusalem. Ich habe beide Städte hier rot markiert. Zwischen Bethanien und Jerusalem sind ungefähr 3 Kilometer. Und es ist diese Nähe Bethaniens zu Jerusalem, die eben als Konsequenz hat, dass Bethanien eben auch für die religiöse Oberschicht, für die religiöse Regierung Jerusalems offen ist, dass sie auch in Bethanien gewirkt haben, dass eben auch hier die Juden aktiv waren von Jerusalem aus. Wo Jesus war, wissen wir nicht genau. Von Johannes 10, Vers 40 her ist wohl anzunehmen, dass er irgendwo hier jenseits des Jordans war. Dort schreibt Johannes in 10, Vers 40, dass er dorthin ging, wo er getauft wurde, am jenseits des Jordans, weil er kurz vorher in Jerusalem von den Juden fast gesteinigt wurde. Er ist geflohen. Und jetzt sind Maria und Martha hier in Bethanien, Jesus hier jenseits des Jordans, und sie schicken eine Gesandtschaft zu ihm mit der Bitte oder mit der Information: Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Schon allein an dieser Formulierung merken wir, dass die Krankheit des Lazarus von Maria und Martha sehr, sehr ernst war. Ich glaube, man kann wirklich sagen, sie haben die Situation so wahrgenommen, dass die Endstation dieses Krankheitsverlaufes der Tod war, tiefes Leid war und sie jetzt eben die Leute zu Jesus senden. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Merken wir hier die Formulierung? Hier wird nicht ihre Liebe zum Bruder benannt. Jesus, der, den wir lieb haben, ist krank. Hilf uns. Es wird auch nicht ihre Liebe zu Jesus hier kommuniziert. Jesus, wir haben dich lieb und weil wir dich lieb haben, tu uns etwas Gutes und heile Lazarus. Jesus, der, den du lieb hast, der ist krank. Und ich glaube, von dieser Formulierung heraus bedarf es auch keiner expliziten Bitte, keinem Flehen, keinem Bedrängen. Eine einfache Information reicht aus. Ich glaube, hinter dieser Aussage, der, den du lieb hast, ist krank, steckt ein tiefes Vertrauen, fast schon eine Selbstverständlichkeit. Er kommt, denn er hat Lazarus lieb. Und so wird eben die Bitte an Jesus hier herangetragen. Jesus sieht die Situation ganz anders. Die Erkrankung des Lazarus ist für ihn alles andere als beunruhigend oder bedrohlich. Für ihn ist klar, die Endstation des Krankheitsverlaufes wird die Verherrlichung Gottes sein und seiner Person als Gottes Gesandten. Die Krankheit bringt nicht Vernichtung, sondern Verherrlichung, sagt Jesus. Sie bringt nicht Leid, sondern Anbetung. Und es ist diese tiefere, es ist diese weitere Schau auf dieses eine Ereignis, was für Jesus in der Konsequenz eben bedeutet, dass er auch entsprechend anders handelt, als es die Menschen um ihn herum erwarten. Wir lesen hier davon, und er blieb 2 Tage an dem Ort, wo er war. Eine Reaktion Jesu, die menschlich zutiefst befremdet, die auch für die beteiligten Personen alles andere als nachvollziehbar war. Wir können hier mal einen kleinen Sprung in die Zukunft machen oder ein bisschen weitermachen. Als Jesus dann tatsächlich nach Bethanien gekommen ist, kommt eben eine der Frauen zu ihm, die Martha, und die sagt oder macht folgenden Vorwurf an Jesus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Herr, wo warst du? Jesus sieht die Situation ganz anders und er kann 2 Tage an dem Ort bleiben. Ich glaube, dass er 2 Tage dort geblieben ist, hat eben damit zu tun, dass er weiß, das Ganze wird zu meiner Verherrlichung dienen und ich warte, bis Lazarus gestorben ist. Und es ist ja logisch. Eine Totenauferweckung ist viel spektakulärer als eine Krankenheilung. Und die einhergehende Verherrlichung Gottes dementsprechend ebenfalls. Aber wissen Sie, ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Einen viel grundsätzlicheren Grund. Es ist gerade das Johannesevangelium, das uns wie kein anderes Evangelium vor Augen hält, dass Jesus in seiner ganzen Handlungsweise, in all seinen Werken, die er tat, nicht von Drängen von Menschen abhängig war. Alles, was Jesus tat, tat er nicht, weil Menschen ihn dazu veranlasst haben oder gedrängt haben, sondern ausschließlich nur deswegen, weil er seinem Vater verpflichtet war. Ich kann das mit 2 Beispielen belegen. Denken Sie an die Geschichte der Weinvermehrung auf der Hochzeit zu Kana. Da ist das Wein alle, da kommt die Mutter Jesu, die Maria zu Jesus und sagt: Jesus, der Wein ist alle. Und in dieser Information implizit ist die Bitte: Jetzt kannst du dich verherrlichen. Was ist die Aussage Jesu? Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wir können weitergehen. In Johannes 7, wo Jesus bei seinen Brüdern ist und wo es dann eben darum geht, dass die ganze Familie, auch die Brüder, nach Jerusalem ziehen wollen, sagen die Brüder in Johannes 7, Vers 3 zu Jesus, sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Die Antwort Jesu in Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da. Jesu Verhalten ist nicht vom Drängen anderer bestimmt. Jesus ist in seinem Verhalten frei. Er ist nur seinem Vater verpflichtet und er kann Situationen ganz anders wahrnehmen, als ein Mensch sie wahrnimmt, und in dieser absoluten Freiheit nur seinem Vater verpflichtend sagen: und ich bleibe noch 2 Tage hier, weil ich es anders sehe als ihr, weil ich tiefer schaue, weil ich weiter schaue. Ich glaube, wir können wirklich sagen, Jesus ist für den Menschen nicht so verfügbar. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht die These hier in den Raum stellen, dass wir in einer Zeit, in einer Gesellschaft der schnellen Verfügbarkeit leben. Was meine ich damit? Ich möchte es Ihnen mit ein paar Fotos verdeutlichen. Das ist ein Geldautomat. Und für uns ist es mittlerweile völlig selbstverständlich und völlig klar, wenn ich Geld brauche, fahre ich einfach dahin und ich ziehe mir das Geld. Ich muss nicht mehr auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Völlig unabhängig. Wenn ich um 3 Uhr morgens Geld brauche, fahre ich dahin und ich habe um 3 Uhr morgens Geld. Schnelle Verfügbarkeit. Das Internet. Egal zu welcher Zeit, an welchem Ort du bist und egal welche Frage dir hochkommt, du musst nur ins World Wide Web ein paar Dinge eintippen und du hast die Antwort innerhalb von Millisekunden. Schnelle Verfügbarkeit. Du sitzt mit deiner Frau abends in einem gemütlich im Wohnzimmer, willst einen Film gucken und es läuft nichts, was machst du? Du schaltest das Internet ein und du hast sofort jeden Film zur Verfügung, den du haben willst. Du musst auf das Programm gar nicht mehr achten, auf das Fernsehprogramm. Schnelle Verfügbarkeit. McDonald's. Hast du um 3 Uhr nachts Hunger, gehst du zu McDonald's, hast Essen. Das Smartphone. Vielleicht ist das das stärkste Symbol dieses Gedankens der schnellen Verfügbarkeit. Mit all diesen Apps, die wir uns mittlerweile runterladen können, haben wir zu jeder Zeit sofort etwas an der Hand, was uns weiterhilft. Hast du dich im Wald verlaufen, zack, hast du einen Kompass. Kein Problem. Ist es dunkel geworden, zack, machst du die Taschenlampe an und du hast Licht. Wir leben in einer Zeit der schnellen Verfügbarkeit. Und liebe Leute, ich glaube, wir stehen in der Gefahr, diese schnelle Verfügbarkeit, in der wir leben, dieses Gedankenmuster in unser geistliches Leben zu übertragen. Und das gar nicht mal so sehr, weil wir Egoisten sind. Das gar nicht mal so sehr, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Ich glaube vielmehr auch deswegen, weil wir Kinder unserer Zeit sind. Wir sind es gewohnt, alles sofort haben zu können oder zumindest das meiste sofort haben zu können. Und dieses Gedankenmuster, vielleicht spreche ich hier in erster Linie jetzt jugendliche Leute an, dieses Gedankenmuster, ich brauche etwas, ich bekomme es sofort. Ja, ich glaube, wir können das auf unser geistliches Leben übertragen. Die Gefahr ist da. Aber hier ist dieser Text für mich so unglaublich wertvoll. Gerade das, was Maria und Magda hier erleben, dass sie auf den Herrn warten müssen, dass er 2 Tage bleibt, dass er nicht sofort kommt. Dieses Warten auf den Herrn, ich glaube, das ist ein ganz, ganz hohes geistliches Gut. Lukas 18, das bekannte Gleichnis von der Witwe und dem unbarmherzigen Samariter, leitet Lukas mit den Worten ein, dass Jesus dieses Gleichnis erzählte, um den Jüngern klarzumachen, dass es nötig ist, alle Zeit und beharrlich zu beten. Wir brauchen die Fähigkeit, warten zu können. Und wenn ich jetzt von Warten spreche, die nächsten 4-5 Minuten, dann meine ich keine Passivität. Oswald Chambers hat mal Folgendes gesagt. Richtiges Warten meint kraftvoll aktiv, betend darunter bleiben und aushalten, bis die Antwort kommt. Kraftvoll aktiv, betend drunter bleiben. Als ich in der Vorbereitung dieses Zitat las, musste ich an Psalm 40, Vers 2 denken. Da schreibt oder da formuliert David: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Diese Doppelung, beharrlich habe ich geharrt, ist vielleicht im ersten Moment komisch, passt nicht so ganz, aber ich glaube, sie ist hier ganz, ganz wichtig. Sie drückt aus, mit welcher Herzenshaltung David wartete und der Herr dann irgendwann kam. Wissen Sie was, man kann auch ungeduldig warten, auf dem Stuhl hin und her rücken. Man kann auch verärgert warten. Man kann auch resignierend warten, das geht. Aber David sagt, beharrlich, harrend habe ich geharrt. Ich habe gewartet mit dem Herz eines Wartenden. Das war meine Haltung dabei, sagt er. Und dieses Warten, es ist keine verlorene Zeit. Das Warten auf den Herrn ist kein unnötiger Spannungsbogen, wo mein Leben mit dem Herrn, wo mein Leben als Christ irgendwie spannend gemacht wird und ich eigentlich keine Lust dazu habe. Nein, dieses Warten verändert uns positiv. Die Frau des berühmten Missiologen oder Missionars Elisabeth Elliot, hat Folgendes gesagt. Ich habe gelernt, dass wir die tiefsten geistlichen Lektionen nicht lernen, wenn er uns am Ende unsere Wünsche erfüllt, sondern wenn er uns warten lässt und voller Liebe und Geduld mit uns ausharrt, bis wir ehrlich beten können, was er seinen Jüngern beigebracht hat, dein Wille geschehe. An einem Sonntagmorgen nach einer erbaulichen Predigt ist das Gebet, das Vaterunser mit dem Schluss dein oder mit dem Inhalt dein Wille geschehe, einfach zu beten. Aber es ist das Warten auf den Herrn, was uns erzieht, es tatsächlich auch leben zu lernen. Ihr Lieben, ich glaube, was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Er arbeitet an uns. Wir haben im Sommer, wenn die Schüler unterwegs sind, weltweit zerstreut sind, im Praktikum sind, hier auf dem Gelände Freizeiten. Unter anderem auch Familienfreizeiten. So eine Familienfreizeit dauert 12 Tage und auf jeder Familienfreizeit ist ein Missionar gegenwärtig die ganzen 12 Tage und er berichtet von seinem Dienst, von seiner Arbeit und versucht ebenso die Freizeitleute, Gäste mit dem Thema Mission warm zu machen und es präsent zu halten. Dieses Jahr habe ich eine Freizeit geleitet und ein Missionar war auf dieser Freizeit, der unheilbar erkrankt war, und keiner aus dieser Freizeittruppe wusste es, nur wir als Leitung wussten es, dass dieser Mann, der jetzt hier Freizeitmissionar ist, an einer unheilbaren Krankheit leidet. Und irgendwann mal wollte der Missionar eben mit offenen Karten spielen, den Freizeitgästen das auch so ein bisschen erzählen, sie da auch einweihen und er hat ein Zeugnis erzählt an einem Abend. Und er stand da und er hat uns erzählt, wie er hier als Absolvent der Bibelschule Brake diese Schule absolviert hat mit einem ganz, ganz starken Wunsch zur Mission, war sehr zielstrebig nach der Bibelschule. Er und seine Frau haben alle Schulungen, alles besucht, was möglich ist, haben sich wirklich ein Land ausgesucht mit viel, viel Gebet, auch seitens der Gemeinde. Jetzt stand fest, wohin sie ausreisen wollen und dann kam die Diagnose, du hast die und die Krankheit. Und er erzählte uns, wie er darauf reagierte. Und er erzählte uns, dass er auf die Knie gegangen ist und gebetet hat, Herr, ich habe doch alles getan. Ich habe alles in die Wege geleitet, was ging. Ich habe ein Land ausgesucht. Ich dachte, du segnest und ich dachte, du begleitest mich hier. Und jetzt kommt diese Diagnose her. Und dann schwieg er. Und man konnte in der Atmosphäre der Freizeittruppe wirklich spüren, welche Gedanken da waren. Viele erwarteten diesen nächsten Satz und er heilte mich. Nach dieser Pause sagte er nur, und der Herr schwieg. Der sagte weiter, und der Herr schweigt weiter. Und was er dann sagte, das hat mich ganz tief bewegt. Und er sagte, ich musste lernen, dass der Herr diese Situation anders beurteilt, anders sieht als ich. Und dass er mir zutraut, mit einer Krankheit, die unheilbar ist, in den Missionsdienst zu gehen. Und ich musste lernen, es zu verstehen, Herr, du siehst es so und du traust es mir zu. Und ich gehe. Und er ging und er sagte, bis jetzt funktioniert es. Und ich war so dankbar für dieses Zeugnis. Liebe Leute, weil das unsere Lebenswelt ist. Wie oft formulieren wir Gebete? Wie oft bringen wir unsere Nöte zum Herrn und es passiert scheinbar nichts? Er schweigt scheinbar. Zu lernen, dass der Herr die Dinge vielleicht anders sieht. Und dass, weil er die Dinge anders sieht, er vielleicht anders handelt. Und ich glaube, die Situationen kennen viele von uns. wenn wir Gebete formulieren und die scheinbar nicht erhört werden, wie schnell kommen dann kritische Gedanken auf? Bringt Gebet überhaupt etwas? Bin ich Gott überhaupt wichtig? Habe ich überhaupt genug Glauben? Gedanken, die einen in eine geistliche Not treiben können. Vielleicht haben scheinbar unerhörte Gebete schlichtweg damit zu tun, dass Jesus die Sachlage anders sieht als du. Dass er weiter schaut als du. Dass er vom Ende her denkt, er das Ende bereits vor Augen hat und er dementsprechend anders handelt, als du es erwartest. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns warten lernen. Hör nicht auf mit dem Beten, wenn es die ersten ein, zwei Wochen scheinbar nicht klappt. Sehe es nicht als Niederlage an, wenn nicht sofort etwas passiert. Stelle deinen Glauben nicht in Frage, wenn nicht sofort etwas passiert. Vielleicht sieht der Herr es einfach anders. Vielleicht stehst du in der Situation, dass der Herr sagt, und ich möchte, dass du warten lernst. Und ich will dabei dein Herz verändern. Lasst uns warten lernen. Mit einem wartenden Herzen warten lernen. Ein Herz, was fest daran hält, dass Jesus treu ist. Was vor Augen hat, dass seine Kinder ihm nicht gleichgültig sind, dass er so handelt, wie es uns am meisten dient, wie in der Geschichte, die wir hier gerade eben auch gelesen haben miteinander. Jesus wartete 2 Tage, aber er kommt. Er wartet nicht aus Willkür, sondern um den Jüngern damit zu helfen, ja, um ihnen damit zu dienen. Nach 2 Tagen, also als Lazarus tatsächlich gestorben ist, entscheidet sich Jesus jetzt dafür, nach Bethanien aufzubrechen. Und die Sicht der Jünger auf diese Entscheidung ist hier schon wirklich, oder ist mit den Händen zu greifen. Selbstmord. Herr, wir sind gerade einem Steinigungsversuch der Juden entflohen in Jerusalem. Und jetzt willst du nach Bethanien zurück, 3 Kilometer neben Jerusalem, wo die religiöse Schicht ebenfalls aktiv ist, Oberschicht aktiv ist und eben auch Urteile vollstreckt. Ihnen ist völlig klar, begleiten Sie Jesus auf dieser Reise, steht am Ende Ihr Tod. Und was man den Jüngern hier auch wirklich zugute halten muss, ist, dass sie dennoch bei Jesus bleiben und mitziehen. Vers 16, da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. In dieser Aussage des Thomas findet sich jedoch weniger ein mutiges Bekennen als vielmehr ein verzweifelter Glaubensgehorsam. Herr, eigentlich ist es falsch, aber wir gehen mal mit. Und auch hier merken wir, Jesu Sichtweise ist eine ganz andere. Für ihn ist klar, am Ende der Reise steht nicht der Tod, sondern die Auferstehung. Nicht Verzweiflung, sondern gestärkter Glaube. Und mit der Metapher von Tag und Nacht versucht er den Jüngern klarzumachen, dass ihnen in Bethanien nichts zustoßen wird. Am Tag, wenn es hell ist, wenn das Licht da ist, man im Licht umhergeht, stößt man sich nicht. Es droht einem am Tag kein Unheil, wie es in der Nacht ist, wenn es eben dunkel ist und man nichts sieht. Und er versucht ihnen zu verdeutlichen, solange sein Dienst auf der Erde noch nicht zu Ende ist, ist Tag. Ist das Licht in der Welt und sie brauchen sich nicht zu fürchten. Vielmehr dient jetzt die anstehende Reise dazu, sie im Glauben zu stärken. Ist euch beim Vorlesen vorhin Vers 15 aufgefallen? Schaut mal, was Jesus hier sagt. Oder Vers 14 lese ich mal mit. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war. Damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Hier zeigt sich im vollen Ausmaß, dass Jesus die Dinge anders sieht. Dass er weiterschaut, dass er eine ganz andere Perspektive hat. Jetzt lass uns mal an Maria und Martha denken. Für Maria und Martha war das Wegbleiben Jesu eine Katastrophe. Jesus sagt, Es ist ein Glücksfall, dass ich nicht da war. Für Maria und Martha war das bedeutete das Wegbleiben Jesu zunächst tiefes Leid. Lazarus war tot. Er wurde hier betrauert. Für Jesus diente das Wegbleiben zur Ermutigung der Jünger, damit ihr glaubt. Inmitten von Schmerz und Verzweiflung wird sich der Sohn verherrlichen und er wird euch Glaubensstärkung schenken, sagt er hier. Ihr Lieben, ich glaube, das sollte uns wirklich eine Ermutigung sein. Vielleicht lässt Jesus in deinem Leben, in meinem Leben ja mal auf sich warten. Was für uns mit Not, vielleicht sogar Unverständnis einhergehen mag. Aber diese schweren Stunden müssen nicht zwangsläufig in Bitterkeit oder Resignation enden. Denn am Ende kommt er. Und es sind diese schweren Stunden, die dann Ausgangspunkt der Verherrlichung des Sohnes sein können und wo tiefe Glaubensstärkung erlebt wird. Es ist nicht immer ein Entweder-Oder. Nach dem Motto, wenn dann der Herr Jesus kommt, dass das Leid und die Not weggeht, wie es bei Maria und Martha hier der Fall war. Es kann auch ein Miteinander sein, dass in dem Sinne, dass das Leid bleibt, aber Gott sich in dem Ertragen und Einordnen des Leids verherrlicht und so den Glauben stärkt. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass hier jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass ich das Leid vieler gläubiger Menschen hier vorne irgendwie kleinrede, verharmlose oder eine billige Antwort gebe. Nein, es gibt auch für uns Christen Situationen, wo wir an die Grenzen kommen. Es gibt auch für uns Gläubige Momente, die schwer zu ertragen sind, wo Tränen fließen und wo es gut ist, dass Tränen fließen. Aber umso wichtiger ist es, diese tröstende Botschaft dieser Begebenheit zu betonen. Jesus ist immer für die Seinen. Er lässt 2 Tage auf sich warten, ja. Er sieht die Sache anders, ja. Aber sein Ziel ist immer ein positives. Er will die Menschen im Glauben stärken. In der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf ein Gedicht gestoßen, was mich persönlich ganz, ganz stark angesprochen und ermutigt hat und von dem ich glaube, dass sehr gut auch in diesen Kontext, in diese Aussage dieser Geschichte passt. Ihr lieben Techniker, ich möchte euch mal bitten, dieses Gedicht vorzuspielen. Schaut euch das mal an, was eine junge Frau für sich persönlich, dass sie viele Bibelstellen in der Schrift durchforstet hat, als Gedicht formuliert hat. Gott ist immer für uns. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er auf all unsere Nöte und Gebete vielleicht sofort antwortet oder so handelt, wie wir es uns vorstellen. Es kann sein, dass er manches ganz anders sieht als wir, dass er weiterschaut, er vom Ende denkt und er vielleicht mal 2 Tage auf sich warten lässt. Und ihr Lieben, wir sind dann herausgefordert, auf ihn warten zu lernen. Nicht panisch, nicht ungeduldig, sondern mit einem wartenden Herzen, in dem tiefen Vertrauen, er sieht weiter. Und dieses tiefe Vertrauen gründet in der festen Zuversicht, dass Jesus für uns ist. Dass er letztlich kommen wird und dass er auch in Notsituationen Glaubensstärkung schenken kann und wird, wenn wir uns an ihm halten. Gott segne euch. Amen.